Hallo, liebe Leute, ich bin heute nicht alleine im Raum. Und zwar sitzt neben mir mein Podcast-Partner.
Hallo Simon,
Hallo, Ole.
wir müssen uns leider ein Mikrofon teilen. Das wird vielleicht manchmal ein bisschen hakelig sein, weil wir um ein Mikrofon so ein bisschen rangeln müssen und uns hin und her schieben.
Oder wir gehen einfach ganz nah mit den Gesichtern aneinander und dann kann das Mikrofon an einem Platz bleiben.
Wir werden schauen, ob es so funktioniert. Aber wir wollen trotzdem heute ein bisschen mehr gesprächig sein.
Ja, weil normalerweise sind wir ja ungefähr 500, 600, 700 Kilometer entfernt und nehmen quasi aus der Ferne auf. Aber jetzt ist Ole in Berlin und wir kommen gerade von einem Fotoshooting.
Es war richtig süß.
Das war richtig cool. Und wenn ihr diese Folge hört, dann seht ihr das dabei entstandene Foto noch nicht, aber bei der nächsten. Und es wird auf jeden Fall sehr cool.
Wir haben uns für so leichte Gegensätze entschieden, obwohl wir eigentlich gar nicht so gegensätzlich sind für unsere Energy, glaube ich, aber.
Ja, vielleicht könnt ihr ja auf dem Bild die Unterschiede ausmachen. Das ist ja wie so ein Bild, finde die Unterschiede.
Also ja, auf der Folge, die jetzt danach folgt, schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, wie ihr das Bild findet. Würde uns sehr interessieren.
Genau. Und um quasi der besonderen Konstellation heute gerecht zu werden, weil wir in einem Raum sitzen, uns gegenüber, dachten wir, dass wir heute so ein bisschen mehr ein Gespräch führen und eigentlich nur ein Thema behandeln, aber eben quasi über unsere Erfahrungen mit diesem Thema reden. Was ist das Thema, Ole?
Das Thema ist Talkshow-Auftritte oder so Rundfunkformate, für die wir schon angefragt worden sind, wenn es so um politische Themen geht und was auch vielleicht die Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit, ist das ein Wort? Na egal, auf jeden Fall, ob es überhaupt was bringt.
Ich glaube, Sinnlosigkeit ist der Fachterminus dafür.
Ja, da spricht der Linguist.
Apropos Linguist, wenn ihr diese Folge hört, dann ist meine Masterarbeit fertig. Ich will es nur gesagt haben.
Also Simon ist wirklich, ich habe sie gerade gesehen schon mal in Auszügen, sieht sehr professionell aus. Ich bin wahnsinnig froh.
Natürlich sieht es professionell aus. Ich meine, es ist ja Simon David Dressler, der akademisch arbeitet und das passiert.
Nee, Simon, also ich habe wirklich schon sehr viele Studis gesehen, die wirklich beschissene Arbeiten abgehen, weil sie überhaupt nicht mit Word oder irgendwelchen Schreibprogrammen umgehen können.
Der Profi schreibt natürlich nicht in Word. Der Profi schreibt natürlich in Overleaf.
Ja, also ich bin ja selber, ich hasse ja Word auch sehr, wirklich, ist ganz schlimm. Ich muss leider von Verlagsseite aus, was meine Buchabgabe geht, dann am Ende alles von meinem Programm. Ich arbeite mit Obsidian, das ist so ein Note-Taking-Tool, habe dann auch Integration zu meinem Quellprogramm und das muss ich dann überführen in Word und dann fängt das Chaos an. Also ich habe irgendwie einen Rechner mit 48 GB RAM und das Dokument hakelt, obwohl es nur so 200, 300 Seiten hat. Das ist wirklich, es ist. Ich kann darüber, wir können darüber nicht sprechen, sonst werde ich sehr laut und sehr wütend.
Apropos Buch, ich habe dein Buch vorbestellt, habe ich das schon erzählt in der Folge oder in der
Ja,
vorherigen
ich glaube, du
Folge?
hast erzählt, aber ich.
Okay, mir ist nur gerade wieder eingefallen, Ole hat ein Buch geschrieben, sein zweites, und man kann das vorbestellen bei autorenwelt.de. Kriegt man eigentlich eine signierte Version?
Ja, ich
Weil
habe.
das ist ja oft so
Ja,
bei Autorenwelt.
ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen von meinem Verlag, dass irgendeine Buchhandlung so eine Signieraktion mit mir macht, aber ich habe es noch nicht so genau durchstiegen. Ja,
Gut.
also ich gebe euch noch Updates.
Okay, genau. Mein Buch kann man noch nicht vorbestellen. Das ist auch noch nicht, das hat noch nicht, hat sich noch nicht konkretisiert. Was ihr tun könnt, ist diesen Podcast bewerten und diesem Podcast folgen auf den Plattformen, wo ihr so Podcasts hört. Das würde uns sehr freuen. Und verratet es euren Freunden. Weil ich habe das Gefühl, so die laute, bunte Welt da draußen hat noch gar nicht erfahren, dass Simon David Dressler und Ole Liebl einen Podcast machen. Deshalb erzählt das euren Freundinnen und Freunden. Und es ist natürlich auch so, wir machen keinen Videopodcast. Und das ist natürlich im Podcast-Game heutzutage auch eher ein Nachteil, würde ich sagen.
Ich hatte das bei meinem anderen Podcast schon versucht mit Video, aber ich habe es wieder gelassen. Ich finde es ein bisschen zu aufwendig und du kannst die Videos ja eigentlich nur auf Spotify und YouTube wirklich sehen. Mir ist es ein bisschen too much. Ich meine, wie hören Leute Podcasts? Beim Autofahren, in der U-Bahn sitzen, keine Ahnung, auf dem Rad. Also sie sind irgendwie unterwegs. Ich weiß nicht, wer sich das wirklich richtig anschaut. Und selbst bei YouTube hast du ja meistens einen Tab offen und machst halt deinen Kram. Aber lass uns nochmal zu dem Thema kommen, weil.
Apropos Video.
Genau, apropos Video, weil wir kamen jetzt auf das Thema und darüber auch zu sprechen, weil du jetzt gerade eingeladen wurdest von der ARD in oder auf deren Twitch-Kanal ein Talkshow oder ein Talkformat zu machen. Und da würde ich gerne mal, dass du ein bisschen berichtest, wie das so war und wer da so eingeladen war und was das so sollte.
Genau, ich wurde eingeladen von der ARD quasi, der neue Moderator der neuen Talkshow zu werden. Nein, natürlich nicht. Ich wurde eingeladen von der ARD zu einer Politik-Talkshow, die auf Twitch stattfindet. Für die Leute, die es nicht wissen und euch sei es verziehen, wenn ihr das noch nicht wusstet, die ARD hat einen Twitch-Kanal, wo sie relativ regelmäßige Formate betreibt und eins dieser Formate heißt Politik und Wir und das ist im Prinzip eine Politik-Talkshow, die dann eben auf Twitch gestreamt wird. Die ARD macht das, glaube ich, definitiv so, um ein junges Publikum zu erreichen, was halt kein lineares Fernsehen mehr schaut und versucht sich an diese Sehgewohnheiten, die junge Leute, naja, mutmaßlich so auf Twitch haben, irgendwie anzupassen. Das heißt, das Konzept von der Sendung ist, dass man zwei Gäste hat, die ins Studio kommen und das ist auch ein richtiges Studio und dann gibt es eine Moderatorin oder einen Moderator und dann gibt es diese zwei Gäste und dann werden Gäste zugeschaltet.
Ja, und es gibt sehr viele Snacks. Also bei der Talkshow war es wirklich so, Simon und der Gast, der gleich noch kommen wird, die haben sich gegenseitig die Snacks quasi vom Teller gefressen, Salzstangen und Trauben.
Es war so, jeder Gast hatte seine eigenen Schälchen. Wir mussten
aber es wirkte nicht so.
Ich war die gesamte Sendung am Essen. Also ich glaube, es gab keine einzige Einstellung, wo ich nicht irgendwas im Mund hatte. Also es gab ein Schälchen Käsewürfel, ein Schälchen Weintrauben, rote und grüne. Es gab Salzstangen, es gab Goldbeeren, es gab Schokolade und das für jeden Gast und dann für die Moderatorin. Und die Moderatorin hat ihres nicht angerührt, deshalb habe ich da auch noch gegessen.
Also es war auf jeden Fall auch ein kulinarisches Highlight, das mit anzusehen.
Es war eigentlich das Großfressen. Und genau, dann werden eben im Laufe dieser Sendung, und diese Sendung geht 2 Stunden. Und da werden, in meinem Fall waren es entweder 5 oder 6 Gästinnen und Gäste zugeschaltet. Und dann gibt es ja noch den Twitch-Chat, den Live-Chat, den die Moderatorin regelmäßig vorgelesen hat.
Aber jetzt von der reinen Konstellation, bevor wir jetzt in die Sendung selber gehen.
Ja.
Würdest du sagen, dass dieses Konzept, es gibt 2 Stunden, 2 Gäste mit Moderation, ein paar Leute, die live zugeschaltet werden, plus ein Chat, ist das ein Konzept, was funktionieren kann? Oder würdest du da schon sagen, das geht schon von Anfang an nicht auf? Oder was bräuchte es, damit es funktioniert?
Ja, also bevor wir in das Thema reingehen und ich euch auch mit meinem Gegenüber in dieser Sendung bekannt mache, wollte ich schon mal eben dieses Konzept erklären, damit ihr alle schon mal so ein bisschen überfordert werdet, weil genau das ist diese Sendung. Diese Sendung ist, würde ich sagen, primär überfordernd vom Inhalt her. Weil 2 Stunden sind echt viel. Also 2 Stunden ist echt lange. Aber die Gäste, das ist auch sehr viel. Das heißt, es gibt nämlich einmal die, wie gesagt, die Moderatorin. Dann gibt es 2 Gäste im Studio. Und dann wurden in meinem Fall 6 Leute hinzugeschaltet. Dann gibt es noch den Twitch-Chat. Und das sind, sagen wir mal, insgesamt dann 10 Akteure. Und 10 Akteure in 2 Stunden und dann, wenn quasi das dann noch verschiedene Themen eben abgehandelt werden, also es gibt schon so eine übergreifende thematische Frage, aber dann geht man da eben von Thema, also von Unterthema zu Unterthema. Das ist zu viel. Also das ist einfach zu viel. 2 Stunden wäre schon eine ziemlich gute, also ein ziemlich gutes Format, wenn es wirklich eine Moderatorin und dann 2 Gäste sind. Und dann könnte man ein Thema wirklich mal ausdiskutieren. Und dann vielleicht auch ohne Plan, dass man die 10 Unterpunkte abhakt, sondern man startet mit einer Frage und dann wird das einfach mal ausdiskutiert. Das könnte funktionieren und ich glaube, dann würde man so einem Erkenntnisinteresse, oder Erkenntnisgewinn irgendwie näher kommen. Aber das wird durch das Konzept, was ich eben beschrieben habe, mit eigentlich 10 Akteuren, wird einfach verunmöglicht.
Aber jetzt ganz inhaltlich mal gesprochen, also worum ging es denn eigentlich und wer war der Gast und wie war die Moderation?
Genau, gehen wir ans Eingemachte. Mein Gegenüber war Roderich Kiesewetter, Oberst AD Roderich Kiesewetter von der CDU. Kiesewetter ist CDU-Abgeordneter und war die längste Zeit seines Lebens bei der Bundeswehr und war auch, hat er erzählt, in Afghanistan und im Balkan, glaube ich. Also hat auch Auslandseinsätze gemacht und er hat ein paar spannende Positionen zum Thema Wehrpflicht und Aufrüstung, die...
Also er ist auf jeden Fall einer der absoluten Hardliner in der Partei.
Genau, ich wollte es noch nicht so direkt
ich wollte sofort droppen.
Er ist, würde ich sagen, einer der konsequentesten Militaristen, die man so in der Deutschen Bundesrepublik momentan finden kann.
Und das würde er auch, glaube ich, selber nicht bezweifeln.
Das würde er, damit hätte er überhaupt kein Problem. Und ich muss sagen, ich glaube, also mir fällt spontan kein Politiker ein, der mir bei dem Thema Wehrpflicht und Aufrüstung und so weiter eigentlich ferner liegt von den Positionen her. Und deshalb habe ich mich sehr auf diese Sendung gefreut und ich habe mich extrem vorbereitet. Also ich habe mir stundenlang seine Talkshow-Auftritte angeschaut. Ich habe mir seitenweise Notizen gemacht, die ich mir auch in die Sendung mitgenommen habe, also ausgedruckt auf Papier. Das Problem ist nur, dass diese Notizen nicht unbedingt in diese Sendung gepasst haben. Und ich habe einfach unterschätzt, wie rigide diese Sendung durchgetaktet war. Es war so, man konnte eigentlich keinen Gedanken wirklich ausführen.
Und ich meine, also ich habe ja mit Simon noch telefoniert, als er im Taxi war, zur Sendung hingefahren und so. Und wir sind nochmal Zitate durchgegangen und hat mir nochmal so ein paar Sachen erklärt, die er so rausgefunden hat und was man hätte alles bringen können. Also es war wirklich, es war eine ausgearbeitete Zerstörung auf 4 DIN A4 Seiten des Ulrich Kiesewetters.
Aber Roderich.
Roderich.
So, Ulrich?
Nee, Roderich.
Roderich, ja.
Ich habe es ein bisschen vernuschelt. Ja, und es kam aber einfach... ja, nicht zustande. Also es ist ja nicht nur so, dass dieses Sendeformat so drüber gebügelt hat. Wir haben ja da auch einen Berufspolitiker sitzen, der seit 16 Jahren im Parlament sitzt. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Also der kann einen schon wegbügeln, so rhetorisch. Mhm. Immer so mit so einer ganz ruhigen, nüchternen, sachlichen Vortragsweise und so weiter. Und dann hast du eine Moderatorin plus noch ein Sendekonzept. Und ja, dann ist einfach alles nur noch irgendwie nicht, du kannst nicht diskutieren, du kannst nur noch zerreden, du kannst nicht ausarbeiten, sondern du kannst nur noch irgendwie ja alles verhackstücken und einmal umrühren und sofort zum nächsten Thema gehen. Also es ist wirklich ganz gruselig.
Ja, also ich will das auch nicht so darstellen, als hätte ich mir irgendwie einen Plan zurechtgelegt und alle anderen sind schuld, dass ich die Sachen nicht loswerden konnte. Ich konnte schon, würde ich sagen, einige Sachen von den Sachen, die ich von meinen Talking Points, die ich unterbringen wollte, habe ich untergebracht. Es gibt ein paar Stellen, mit denen bin ich ziemlich zufrieden, weil ich eben zum Beispiel Roderich Kiesewetter einfach mal wirklich konkret darauf festnagel. Glaubt er denn wirklich, dass Deutschland Gefahr läuft, von Russland angegriffen zu werden, so wie die Ukraine angegriffen wurde? Und er sagt einfach nein. Und das ist so eine Aussage, die bekommt man in deutschen Talkshows so gut wie nicht zu hören. Also da geht es immer darum, Deutschland muss sich verteidigen, Deutschland muss sich aufrüsten. Ja, okay, wozu denn eigentlich? Ja, wegen Putin. Okay, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Deutschland von Putin wirklich angegriffen wird? Irgendwie nicht so wirklich. Und das wird auch in diesen ganzen Talkshows, die sich immer um dieses Thema drehen, nie wirklich mal so ausbuchstabiert. Glauben diese Leute das denn wirklich? Ist das die Gefahr? Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ist das Szenario, über das wir hier reden? Und er meinte nein. Und das ist auch schon mal so eine Sache, die so ein wirkliches Festnageln auf eine Aussage, das sollte in deutschen Talkshows einfach viel häufiger mal passieren. Was aber stattdessen passiert, ist, dass es immer nur um Perspektiven geht. Jeder Mensch, jeder Gast, der in diese Talkshows kommt, wird dazu eingeladen, mal seine Perspektive auf irgendein Thema zu teilen und dann ist die einfach im Raum.
Und dann sagt die Moderation, ja, danke, das ist aber ein spannender Einblick gewesen, das fand ich wirklich interessant. Was sagst du denn dazu? Und dann kommt die nächste, oder was sagen Sie denn dazu? Kommt die nächste Person dran. Also dieser Danke für das Statement, was für eine spannende Perspektive Journalismus, braucht halt kein Mensch. Und ich habe heute nochmal so darüber nachgedacht, deswegen finde ich es auch erstmal so ein bisschen irrelevant, weil viele politische Talkshows in Deutschland so laufende Talkformate, ob die AfD in diesen Formaten vertreten ist oder nicht. Weil wenn es sowieso nicht wirklich zu einer Diskussion kommt, also einfach nur alle einmal ihr Statement abgeben, halt vor verschiedenen Hintergründen, je nachdem wie diese Talkshow das Studio eingerichtet hat, ja dann weiß ich auch nicht, dann ist es auch ein bisschen egal. Also ob die AfD jetzt ihre Clips selber produziert und damit 500.000 Leute auf TikTok kriegt oder ob die bei Lanz sitzt, ist fast egal. Oder bei Mioska. Ich muss ja sagen, Lanz ist ja fast noch jemand, der hat ab und zu mal helle Momente, ja, der bringt ja Leute auch schon echt mal ins Schwitzen, aber zum Beispiel Mioska finde ich so ziemlich eines der schlimmsten Talkformate, weil das, ja, das passiert auf jeden Fall nicht.
Also ich glaube, das Problem, ich will das nicht so auf so oder wir wollen das beide nicht, dass man das auf so jetzt die Personen schiebt. Also die Moderatoren sind einfach schlecht. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, oder?
Ja, okay, das war jetzt ein bisschen doof von mir formuliert, stimmt vielleicht. Das könnte man jetzt meinen, dass es nur ein personelles Problem wäre, aber es ist, glaube ich, ein allgemein strukturelles Problem von Talkshows, dass sie überhaupt kein Interesse an dieser Form von Auseinandersetzung und Kritik haben, sondern und Leute mal wirklich präzise Fragen zu stellen. Das geschieht hier und da mal, aber es ist eigentlich nicht das Konzept der Sendung und oft auch durch die zeitliche Begrenzung verunmöglicht. Also da würde ich auch gleich noch was zu sagen.
Ja, also das Problem, wie gesagt, unabhängig von irgendwelchen Moderatorenpersönlichkeiten, ich will auch die Sendung, wo ich am Montag oder am Dienstag war, das Problem daran ist nicht, also das Problem ist nicht die Moderatorin, sondern das Problem ist das Sendekonzept. Das Problem ist das Verständnis, was deutsche Politik-Talkshows von sich selber haben. Nämlich, dass ihr Job wäre, einfach mal alle Perspektiven aufzubereiten.
Und abzubilden.
Und dann können die ZuschauerInnen sich davon irgendwie was raussuchen. Und das ist wie so ein bunter, lustiger Blumenstrauß von Meinungen. Und dann haben wir ja alles dargestellt und das ist ja unsere demokratische Pflicht als aufrechte Demokraten, alle Perspektiven irgendwie mal darzustellen. Und ich glaube, dass das halt einfach ein katastrophales Verständnis von Politik und von auch politischen Diskussionen ist. Nach meiner Ansicht. Ich meine, jetzt bin ich auch schon wieder in so einem Perspektivreden drin, nach meiner Ansicht, bla bla bla. Aber es sollte doch einen gewissen Wahrheitsanspruch geben. Also manche Meinungen, manche Ansichten, manche Perspektiven sind einfach wichtiger, wertiger und wahrhaftiger als andere. Wenn jemand darüber die ganze Zeit darüber redet, dass Deutschland sich aufrüsten muss, Deutschland muss wehrhaft werden, aber nie konkret sagt, wofür eigentlich. Und dann auf die Frage, ja, glauben Sie denn, dass Deutschland von Russland angegriffen wird? Dann sagt, nee, eigentlich nicht. Okay, aber dann war die bisherige geteilte Perspektive, dass Deutschland sich aufrüsten muss, dann war ja da irgendwas nicht wahrhaftig gesprochen. Sondern dann hat man ja offensichtlich, wollte man ja irgendwas sagen, was man dann aber nicht laut ausgesprochen hat, nämlich wofür rüstet sich Deutschland auf?
Ja, also man hat über Maßnahmen diskutiert und über politische Programme, ohne überhaupt die Problembeschreibung klar zu haben. Also worüber, also welches Problem es eigentlich zu lösen gilt mit der Aufrüstung oder Nicht-Aufrüstung.
Genau, und das Problem, was da zu lösen gilt, ist nämlich, dass Deutschland ein kapitalistischer Staat ist, der seine Interessen auf der ganzen Welt eben auch mit Gewalt durchsetzen will. Und das fällt mit der USA momentan so ein bisschen weg. In den letzten Jahrzehnten war es eben so, dass der, sag ich mal, ja, Gewaltmonopolist auf der Welt war unter den Staaten die USA. Und die war dann so, hat man ja immer so ein bisschen flapsig gesagt, irgendwie der Weltpolizist und hat halt die Gewalt in anderen Ländern ausgeübt. Und die anderen Westeuropäer oder die ganzen anderen Staaten des Westens konnten sich dann ein bisschen zurücklehnen. Und das ist das, was Leute meinen, wenn sie sagen, die geopolitische Lage ändert sich. Weil die ändert sich ja tatsächlich, nur das Problem ist, oder das, was Deutschland verfolgt, ist eben, dass man seine eigenen imperialen Interessen auf der ganzen Welt jetzt selber durchsetzen will. Also, dass man sich irgendwelche Handelswege...
Was heißt will? Also, es bleibt ja nichts anderes übrig, wenn so Weltpolizei USA zumindest im Sinne einer westlichen Vormachtstellung wegfällt.
Also, man muss. Man muss, weil man ist ein kapitalistischer Staat und man will den Wirtschaftsstandort Deutschland aufrechterhalten und vor allem gegen andere kapitalistischen Staaten durchsetzen. Und ich meine, einen kleinen Vorgeschmack haben wir darauf bekommen vor ein paar Monaten im Lager der Nation Podcast, wo, also wirklich die Mitte der Mitte, mehr Mainstream geht es eigentlich nicht als Lager der Nation. Und da wurde dann darüber geredet, dass man den Jemen irgendwie in die Steinzeit oder die Houthis in die Steinzeit zurückbomben muss. Also wir als Deutschland. Und da muss man sich dann halt schon fragen, okay, ist das jetzt quasi die imperiale Anspruchshaltung, die Deutschland an sich selber hat, dass man in der Weltgeschichte herumfährt und rumfliegt und irgendwelche Leute in die Steinzeit zurückbombt? Unter anderem, weil die halt irgendwelche Handelswege, zum Beispiel den Suezkanal eben blockieren. Oder die Einfahrt quasi in den Suezkanal von unten. Wenn man da nicht drüber redet, sondern einfach immer nur diese Perspektive, ja, Herr Kiesewetter, danke, dass Sie das nochmal geteilt haben. Sie als Verteidigungspolitiker, dass Sie gesagt haben, Aufrüstung ist wichtig. Okay, danke, aber wofür denn? Weil der Krieg, über den der ganze Subtext momentan geht, weil dieser Krieg, dieser Angriff von Russland auf Deutschland, ist das die Bedrohungslage, die, wie gesagt, selten ausgesprochen wird, aber die eben bei den Leuten trotzdem ankommt. Also das ist das, was Leute sagen, sie machen sich Sorgen wegen Putin. Es ist nicht so, dass Leute wie Roderich Kiesewetter oder Carlo Masala rumlaufen und sagen, morgen steht der Iwan vor der Tür. Aber das ist das, was ankommt, weil sie dauernd um den heißen Brei herumreden. Und das ist eben die Folge davon, wenn man immer nur die Perspektiven einlädt und ganz viele lustige Perspektiven darstellt, aber eben nicht nachfragt, ja, Herr Kiesewetter, ist es denn wirklich realistisch, dass das passiert, wie ich es gemacht habe? Und dann sagt er, nein. weil er auch nicht doof ist und weil er natürlich irgendwie auch einen Blick für die Realität hat und die Realität gibt diese Bedrohungslage einfach nicht her.
Ja, und dann, wenn man überlegt, dass diese Talkshows also oft das Problem haben, dass sie eine Zeitbegrenzung haben und Menschen sehr schnell ihre Statements runterbeten müssen. Und gerade auf Twitch oder anderen Online-Formaten ist es ja nicht so, dass man jetzt hier wie im linearen Fernsehen mit Sendeplätzen konkurriert, weil eben um 20.15 Uhr läuft das, um 21.30 Uhr läuft das andere und so und dann ist man dann sehr, sehr begrenzt. Sondern man könnte ja im Endeffekt unendlich lange diese Sendung laufen lassen. Man muss sie eben nicht auf 45 Minuten oder so takten. Und ich finde, da geht auch ganz viel verloren. Ich war selber mal eingeladen. Also ich meine, gut, ich äußere mich halt zu feministischen Themen, deswegen werde ich zu anderen Shows eingeladen, die jetzt nicht so in diesem Sinne politisch sind wie Wehrpflicht, weil ja, ist halt einfach so ein bisschen hintergründiger, mehr so, ja, wir reden jetzt über Stereotype und bestehende Machtungleichheiten oder so, aber nicht um ganz konkrete politische Maßnahmen oder zumindest wurde ich davon noch nicht eingeladen. Und ich wurde mal gefragt, ob ich zu 13 Fragen / an Bubble gehen kann. Also abgesehen davon, dass ich diese Form von, wie wir verlassen unsere Bubbles und gehen jetzt aufeinander zu Formate auch teilweise ein bisschen nutzlos finde, weil es genau das betont, dieses, ja, vielen Dank für deine Perspektive, es kommt dann einfach von beiden Seiten und es geht eigentlich selten wirklich um einen Austausch und ein Zuhören, sondern man betet da seine Punkte runter und bei 13 Fragen war das auch so, aber darf nicht nur wegen diesem Sendeformat, sondern auch wirklich wegen der Zeitbegrenzung. Wir haben uns da getroffen in dieser Halle, 3 Leute auf der einen, 3 Leute auf der anderen Seite, wir haben dann irgendwie über Ehe oder so gesprochen und wir waren sogar nur 5 Leute, weil eine Person erkrankt ist, was ich immer besser finde, weil dann ist man einfach weniger Menschen, heißt mehr Zeit für Argumente. Und ich war auch mit einem Eherechtler auf einer Seite. Wir hatten beide uns gut Materie irgendwie angelesen und konnten verargumentieren. Und der gesamte Dreh dauerte, wenn ich mich recht entsinne, so 2 Stunden und ein paar gequetschte. Also noch mit Einzelinterviews am Ende hatten wir immer so Statements und so. Ich sag mal, der reine Diskussionspart waren vielleicht 1:50 oder sowas. Da kann man schon auch Sachen verhandeln, muss man sagen. Ja, klar, zu 5 tendenziell vielleicht immer noch ein bisschen zu viel, aber da geht schon einiges. Und dann guckt man sich die Sendung am Ende an und die ist, glaube ich, auf 45 oder 50 Minuten runtergeschnitten worden. Einfach wegen, weil sie wird irgendwo gesendet. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum man nicht einfach sagen kann, wir laden das jetzt hoch als geschnittene Version fürs lineare Fernsehen und gleichzeitig einfach auf YouTube oder weiß Gott wo noch ungeschnitten. Kostet ja nichts. Also es ist ja einfach de facto keine Mehrkosten. Für die Leute, die Bock haben und so ein bisschen so ein Deep Dive haben wollen, hätte man einfach die 2 Stunden ungeschnitten reinhauen können. Klar, ist ein bisschen mehr Aufwand, wenn du verschiedene Kameras und so weiter hast, aber wenn man wirklich den Ansatz hat, Menschen zu bilden, politische Meinungen abzubilden und zwar nicht nur danke für dein Statement, danke für deine Perspektive, sondern auch wirklich mit der Auseinandersetzung, die damit einhergeht, dann ist das doch eigentlich eine Pflicht von so einem Sender, das mit zu produzieren. Aber es wird einfach nicht gemacht und ich kann es niemals verstehen. Also wie man heute noch solche Streitgespräche, Talkformate oder so produzieren kann und nicht die ungeschnittene Version mit reinstellt. Ich check's nicht.
Ich meine, ich war auch mal bei diesem 13-Fragen-Ding und das war auch... Also ging um die Wehrpflicht und so. Und ich finde, ja, das hast du schon so ein bisschen angesprochen, diesen Kompromissfetisch. Also man muss sich bei allem irgendwie einigen. Und
nee, ich würde nicht sagen unbedingt, dass es um Kompromiss geht. Weil Kompromiss, klar, 13 Fragen versucht zwar immer diesen Kompromiss zu finden, aber in den allermeisten Punkten bleiben die Leute sehr stark auf ihren Positionen. Also ich habe noch nie erlebt, dass Leute wirklich in der Mitte treffen, sich die Hand schütteln und sagen, ah krass, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja? Das heißt, man gibt vor, dass man einen inhaltlichen Kompromiss hat.
Aber das ist ja schon das Ziel von der Sendung.
Nee, ich glaube, was das Ziel ist, ist nicht unbedingt ein inhaltlicher Kompromiss, sondern genau das, was wir bemängeln, dieses, ja, im Endeffekt ist es halt einfach auch nur eine Meinung und wir verstehen uns ja eigentlich doch irgendwie. Und da aber einfach mal zu sagen, nein, wir verstehen uns nicht und ja, es gibt eine politische Gegnerschaft, die dazu führt, dass die Positionen, die wir vertreten, unüberbrückbar sind. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem eine Kritik auch annehmen kann und äußern kann, also dass man seine Position modifizieren kann, das finde ich wichtig, aber ich muss nicht unbedingt einen inhaltlichen Kompromiss finden. Und ich muss mich auch nicht mit der Person verstehen darüber und sagen, ach ja, im Endeffekt ist wenn der Tag zu Ende geht, dann können wir auch in der Kneipe sitzen und Bier trinken. Mit manchen Leuten möchte ich das einfach auch nicht. Und das ist so da sind wir wieder bei diesem Thema, was auch so Demokratie-Kitsch angeht, dass es davon ausgegangen wird, dass eine Demokratie nur dann irgendwie gut ist, wenn alle Konflikte nicht wirklich Konflikte sind, sondern nur so, naja, man hat also irgendwie so einen Diskurs, der aber irgendwie im Endeffekt doch nicht ganz so wichtig ist.
Also Diskurs als so ein Selbstzweck. Also nicht, du meinst, dass man eben über Sachen diskutiert, nicht um tatsächlich zu irgendeinem Wahrheitsgewinn zu kommen, sondern einfach nur, dass man diskutiert und dann können sich alle auf die Schulter klopfen und sagen, ach toll, jetzt habe ich mir mal alle anderen Perspektiven auch angehört. Und das ist voll produktiv, dass ich jetzt voll die anderen Perspektiven auch mal gehört habe. So voll danke.
Ja, genau. Also ich meine, es geht ja auch um den Feststellung eines Standpunktes. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Roderich Kiesewetter fragst, hey, ist es überhaupt eine reale Bedrohung, dass Russland angreift? Weil du findest, das ist die Perspektive, aus der man sprechen müsste, wenn man solche Bedrohungsszenarien an die Wand wirft. Und er sagt nein, dann hast du offensichtlich einen Widerspruch zwischen, es wird diese Angst geschürt, obwohl er selber gar nicht der Ansicht ist, dass es ein reales Szenario ist. So, auf diesen Hinweis, also oder auf diese Diskrepanz kann man ja hindeuten und das irgendwie adressieren. Hätte ja auch sein können, dass er sagt, ja, er hält es für sehr realistisch. Und es gibt ja anstelle in dem Gespräch, wo er sagt, natürlich gibt es jetzt schon Angriffe auf zivile Infrastrukturen, die von Russland ausgehen, irgendwelche Drohnen, irgendwelche Stromnetze und so weiter und so weiter. Also Sabotageakte, Fake News und so weiter. Also da fängt schon an, dass die Bedrohung so ein bisschen greifbarer wird, obwohl es jetzt noch keine militärische Bedrohung ist. Und dann kann man einfach ja auch sagen, okay, das ist eine Position, ich teile sie in dieser Bedrohungsanalyse nicht. Wenn man sie so hat, dann kann man vielleicht die Maßnahmen treffen, die du hast, aber ich teile sie nicht. Also, dass man es nicht darum geht, einen Kompromiss zu haben, sondern die Unterschiede, auch die nicht nur auf die Maßnahmen, sondern auf die Problembeschreibungen klar hat. Das kann ja auch ein Ziel sein, dass man Unterschiede ganz klar betont und herausarbeitet gemeinsam. Ich finde, das geht auch in einem demokratischen Diskurs, aber auch das ist ja wieder nicht der Punkt. Es geht immer nur so um, ja, wo wollen wir denn am Ende hin? Und dann kommt es halt in diesen Kitsch von, ja, am Ende wollen wir doch alle nur zusammensitzen und irgendwie eine schöne Zeit verbringen und Tee trinken und unsere Ruhe haben und keinen Krieg und in Frieden leben. Toll, also mit solchen Allerweltsaussagen ist halt gar nichts gewonnen.
Ich hatte in der Sendung, also in der ARD-Twitch-Sendung, war eine Person zugeschaltet, die auch eher der Wehrpflicht, sagen wir mal, zugewandt war.
Das fand ich eher total absurd. Also die haben am Anfang im Chat gefragt, so hey, seid ihr für oder gegen die Wehrpflicht? Und einfach 90% der Leute haben gesagt, Wehrpflicht, nein, danke. Und von den 10 Leuten oder was, die zugeschaltet waren, war einfach exakt neben Simon eine einzige Person, die noch gegen die Wehrpflicht war. Also alle anderen waren einfach so, ja, klar, Waffe in der Hand kann man auf jeden Fall Deutschland verteidigen.
Es war wirklich krass. Also ich vertrete die absolute Mehrheitsmeinung in Deutschland. Nämlich, es sind exakt 13% der Menschen in Deutschland bereit, Deutschland an der Waffe zu verteidigen. Und der Rest sagt, eher nicht. Trotzdem bin ich in jeder Sendung, in der ich bisher war, in der maximalen Minderheit mit meiner Meinung. Und da kommen wir auch noch gleich vielleicht drauf zu sprechen, was das eigentlich für eine Dynamik dahinter ist. Aber ich wollte jetzt nochmal sagen, die eine Person, die zugeschaltet war, die auch eben eher für die Wehrpflicht war, die hat dann gesagt, sie würde Deutschland verteidigen wegen den Werten. Und wegen den Freiheiten, die Deutschland bietet und wegen den zivilisatorischen Errungenschaften, wie zum Beispiel einem Sozialsystem und so weiter. Und dann habe ich diese Person gefragt, jetzt stell dir doch mal vor, so rein hypothetisch, es gäbe eine Regierung in Deutschland, die all diese zivilisatorischen Errungenschaften wieder rückabwickelt, die extrem repressiv gegenüber beispielsweise Palästina-solidarischen Demonstrationen ist, die den Sozialstaat ganz massiv angreift, die all diese Sachen rückabwickelt, die sagt, okay, wir schaffen irgendwelche Pflegestufen ab, wir schmeißen Leute im Prinzip auf die Straße, wenn sie zu 3 Terminen nicht hingehen. Würdest du denn dann immer noch diese Sachen an der Waffe verteidigen oder würdest du irgendwann sagen, nee, das ist quasi zu viel jetzt? Und dann hat diese Person geantwortet, sie vertraut auf den Rechtsstaat, dass irgendwelche politischen Eskapaden von der Exekutive, also von der Regierung zum Beispiel, wieder vom Rechtsstaat, zum Beispiel von den Gerichten, eingefangen werden. Und dass das quasi das Gerüst ist. Und dann konnte ich darauf auch gar nicht mehr antworten, weil die Moderatorin dann wieder das Thema gewechselt hat. Und ich hätte mir aber gewünscht, dass man das mal ausdiskutiert. Und dann kam es, wie der Zufall will, dass diese Person mir im Nachhinein geschrieben hat und gesagt hat nochmal, hey, danke, so dass wir da so kurz diskutieren konnten. Und dann hatte sie noch eine inhaltliche Nachfrage zu einer anderen Sache, also zu einem Vortrag, den ich bald halte und sie irgendwie die Ankündigung gesehen hatte. Und dann habe ich das dieser Person beantwortet und habe gefragt, ja, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, hätte ich noch selber eine Nachfrage zu dem, was du gesagt hast. Weil dieses Beispiel, was ich geschildert habe von dieser hypothetischen Regierung, ist ja nicht hypothetisch. Das ist das, was gerade passiert. Also das ist ja nicht, du musst dich da irgendwie zu verhalten. Wenn du sagst, das sind die Gründe, wegen denen du dich so stark mit Deutschland identifizierst, dass du dafür kämpfen, töten und im Zweifelsfall sterben würdest. Und dann hat diese Person mir geantwortet von wegen, ja, sie sieht es einfach anders. Und da kommen unsere Perspektiven nicht zusammen. Aber sie hat sich dann auch nochmal für meine Perspektive bedankt. Und dann habe ich geantwortet, nee, das lasse ich jetzt nicht gelten. Das sind keine Perspektiven. Das ist die greifbare Realität. Deutschland ist, die deutschen Regierungen, die Ampelregierung und die jetzige, sind massiv repressiv gegenüber bestimmten Demonstrationen, die die außenpolitische Linie angreifen. Das ist soweit so, dass es ein, dass es das UN-Gremium, das UNHCR, vor ein paar Tagen, lustigerweise, eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, wo gesagt wird, wir warnen die deutsche Regierung davor, so repressiv gegen Palästina-solidarische Demonstrationen vorzugehen.
Wenn ich mich recht entsinne, war das auch die EU-Menschenrechtskommission, die da eine entsprechende Warnung vor ein paar Monaten schon rausgehauen hat.
Genau, das EU-Gremium war im Sommer und jetzt vor einer Woche ungefähr das UN-Gremium. So.
Und genau eine ähnliche Argumentation könnte man ja auch mit dem Abbau des Sozialstaates führen. Das ist ja nicht, ja, ist halt eine Perspektive. Ein Sozialstaat besteht aus bestimmten Maßnahmen, die getroffen werden, um zum Beispiel Arbeitslose zu stützen in ihrer Zeit, wo sie keine Arbeit haben oder psychisch Kranke oder und so weiter. Und wenn die wegfallen, diese Maßnahmen, oder modifiziert werden, dass diese Menschen schlechter stehen, dann ist das keine Perspektive, sondern ganz objektiv feststellbare Politik.
Und das habe ich ja auch gesagt. Und ich habe gesagt, es gibt momentan keinen hypothetischen, sondern einen realen SPD-Vizekanzler, der sagt, wir gehen bei der Einschränkung von den, oder bei der Erhöhung der Bürgergeldsanktionen, gehen wir so weit, bis wie die Verfassung es zulässt. Das hat er so gesagt. Das hat Lars Klingbeil Wort für Wort so gesagt.
Was ja noch nicht mal stimmt, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass diese Kürzungen, die jetzt beschlossen worden sind, verfassungswidrig seien. Also, das muss auch ausgeurteilt werden, aber sie haben es zumindest angedeutet.
Genau, aber das ist eben die Frage, ob das so passieren wird oder nicht. Weil die Bundesregierung ist anscheinend der Meinung, dass das rechtens ist. Selbst wenn das jetzt quasi einkassiert wird, dann gibt es ja immer noch ganz viele andere Sachen, die total im Rahmen des Rechtsstaats sind. Also der Rechtsstaat ist sehr permissiv, also der erlaubt sehr viel. Und man kann sehr viel Schweinereien im Rahmen des Rechtsstaats machen. Ich habe in der vergangenen Folge schon erzählt von meiner halben Stunde, die ich am U-Bahnhof Gesundbrunnen saß und einfach mal beobachtet habe. Und was man da an Verelendung und an menschlichem Leid sieht, all das ist innerhalb des Rechtsstaats. Also das hat der Rechtsstaat nicht verhindert. Ja, und das wird so weitergehen. Und dann habe ich dieser Person eben gesagt, ja, das ist keine Perspektive. Der Rechtsstaat ist eigentlich nur ein Gerüst, aber wir reden doch gerade über den Inhalt. Und seitdem habe ich keine Antwort bekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber genau solche Diskussionen sollten in diesen Sendungen erlaubt sein. Dafür sollte der Rahmen geschaffen werden, dass man wirklich mal schaut, wer hat Recht? Wer beschreibt gerade die Realität? Weil das gibt es. Man muss nicht in so einem, ich will es nicht sagen, postmodernen Allerlei bleiben, wo ja, alle Perspektiven sind irgendwie gleich werden, es gibt gar keine Wahrheit. Bei manchen Sachen gibt es schon Sachen, die sind wahrer als andere. Und ich würde sagen, auch das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, was ich in dieser Sendung ausgebreitet habe, nämlich dass der Staat im Zweifelsfall über die Leichen seiner BürgerInnen geht, um seine Souveränität zu bewahren. Das ist so. Und das erzählt uns die Geschichte und die Realität und die Gegenwart. Man muss nur ein paar Staaten so nach Osten schauen. Wenn dann jemand sagt, nee, die Perspektive teile ich nicht. Und das war in dieser Sendung und das war auch schon in anderen Sendungen so. Dann ist es einfach ein wahnsinniges Konzept von Diskussion, weil man dann überhaupt nicht mehr über einen tatsächlichen Beobachtungsgegenstand diskutiert, sondern wie gesagt über Perspektiven, und das ist dieser Wahnsinn dabei.
Ja, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, aber wer macht es denn anders oder wie könnte man es besser machen? Gibt es Beispiele davon, wie es funktioniert? Ich bin durchaus der Meinung, dass jetzt auch dieser Aufstieg von alternativen Medien und auch wie wir jetzt auch einen politischen Podcast machen, obwohl wir jetzt natürlich keine Meinungen in diesem Sinne austauschen, dass wir jetzt hier so ein Streitgespräche oder so führen, dafür sind unsere politischen und weltanschaulichen Haltungen, glaube ich, zu nah beieinander oder in großen Teilen auch deckungsgleich. Aber dass trotzdem diese Sehnsucht nach einer anderen Form der inhaltlichen Auseinandersetzung dazu geführt hat, dass diese Formate so groß geworden sind und dass mittlerweile die politische Kommentatoren-Section in Podcasts so eine bedeutende Reichweite hat, die teilweise weit über das hinausgeht, was jetzt im klassischen öffentlichen Rundfunk und selbst in etablierten Medien so läuft. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Also ob das immer so gleichzeitig dann so realisiert wird, diese Streitkultur in Podcasts dann auch hinzukriegen, das würde ich auch wieder bezweifeln. Also da sind wir noch lange nicht irgendwo und oft ist es auch nur so eine Performance. Ich kriege das manchmal mit bei so bestimmten alternativmedialen Kanälen. Ich habe auch gerade während Corona sehr viel so diese Ken Jebsen, Nachdenkseiten, Infrarot, keine Ahnung, wie die alle heißen, diese ganzen verschiedenen Podcasts und so von einer eher, ich sag mal, Corona-kritischen, teilweise auch sehr rechtsoffenen Szene mir so angeschaut und fand das auf der einen Seite auch interessant, weil das Meinungen waren, die gar nicht abgebildet worden sind. Andererseits hat man sich natürlich auch in der Widerständigkeit und in einer, also in so einer Kontroverse oder Streitkultur in ein gutes Licht gerückt, obwohl diese Auseinandersetzung ja nirgendwo stattfand. Also man blieb, also alle blieben so ein bisschen in ihren Echokammern und sie haben nicht miteinander geredet. Also ja, wir sind auf jeden Fall noch nicht bei einem Ausweg. Mir würde auch so spontan auch nicht einfallen, wo in einer Weise eine, also wirklich gegensätzliche Meinungen zusammenkommen mit einer Moderation oder einem Sendekonzept oder einem Sendungskonzept, würde ich mal sagen, wo das verwirklicht wird, was wir uns hier gerade vielleicht auch wünschen würden für einen wirklich demokratischen Diskurs. Ich meine, wir haben es ja gewissermaßen jetzt versucht, da wir zum Beispiel bei Jasmin Kusubek waren. Ich hatte jetzt mein erstes Streitgespräch, was ich auch schon letzte Woche angekündigt habe. Da werden wir dann sprechen, wenn es rauskommt. Wahrscheinlich am 2.11. ist es momentan so grob angekündigt. Wir werden sehen, ob das dann gesendet wird dann oder vielleicht auch noch eine Woche verschoben. Und es ist ein Versuch, es irgendwie besser zu machen, aber so richtig sehe ich es nicht am Horizont, dass diese Formate irgendwo wirklich stattfinden.
Die Frage ist ja, ob Formate mit Meinungen wie den unseren oder jetzt zum Beispiel eben wie die Anfang dieser Woche meiner Meinung zum Thema Wehrpflicht und Staat, die Frage ist ja, soll so eine Meinung überhaupt adäquat in jetzt zum Beispiel dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dargestellt werden und so einen Raum bekommen? Und ich würde da halt sagen, nicht wirklich. Weil, und da gehen wir jetzt so ein bisschen mehr rein, wie sich diese JournalistInnen eigentlich, wie die so ihre Rolle im Staat sehen. Und ich habe dann die letzten Tage so ein bisschen mal drüber nachgedacht. Die vergangenen Krisen, wenn wir da mal so durchgehen, Corona, Ukraine, dann vielleicht daran angeschlossen, die Wehrpflicht, der Gaza-Krieg. Da gab es ja sehr viele Menschen, die der medialen Berichterstattung eine gewisse Einförmigkeit unterstellt haben. In dem Sinne, dass die Meinungen innerhalb der Bevölkerung deutlich diverser waren als die Meinungen, die in Leitmedien dargestellt wurden.
Ja, das sagt man ja immer so ein bisschen, die öffentliche Meinung ist nicht die veröffentlichte Meinung.
Genau, also da gab es ja dieses Buch dann auch von Richard David Precht und Harald Welzer namens Die vierte Gewalt, wo sie das so ein bisschen im Kontext von dem damals noch nicht so lange andauernden Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie erörtern. Und das Buch ist relativ interessant. Also ich habe auch schon andere Bücher von Richard David Precht gelesen und das ist, glaube ich, einer der besseren. Das trifft es aber ziemlich gut, dass es eben eine Diskrepanz gibt zwischen dem Meinungsspektrum, was so in der Bevölkerung vorliegt und dem, wie in zum Beispiel Politik-Talkshows oder in großen Verlagshäusern darüber nachgedacht wird. Das Problem dabei ist, dass man schnell in so leicht verschwörungstheoretische Gefilde abdriftet, wenn man da nicht sehr klar argumentiert. Man kann bei diesen Krisen, die ich jetzt eben gerade aufgezählt habe, gibt es immer wieder Leute, und du hast auch gerade schon so über Ken Jebsen und über diese Leute geredet, und man ist da schnell in so einem argumentativen Gebiet, wo es dann um so einen großen anderen geht. Also es wird ja nicht so klar oft gesagt, manchmal schon, aber manchmal weniger klar, als würde so Angela Merkel morgens in den, oder Olaf Scholz oder Friedrich Merz in den Redaktionsstuben anrufen und sagen, die Meinung ist die folgende, bitte das nicht veröffentlichen. Oder als würden irgendwelche Politiker konkreten Druck auf die Medien ausüben, ihr dürft nicht so und so über den Gazakrieg oder über den Ukraine-Krieg berichten. Und das ist halt, glaube ich, einfach falsch. Ich glaube, die Wahrheit ist viel banaler. Nämlich die Wahrheit ist, dass diese Journalisten und vor allem eben die in den höheren Steuerklassen, nämlich die Einflussreicheren, sich als Teil von diesem Staat imaginieren. Und dass dieser Begriff, die vierte Gewalt, tatsächlich in dem Sinne zutrifft, dass sie sich als Teil von diesem Staat irgendwie sehen. Die sind schon kritisch. Also die gehen sehr hart manchmal ins Gericht mit der Regierung und mit dem Kanzler und mit einzelnen PolitikerInnen. Aber aus der Perspektive, dass sie es eben nicht gut genug machen. Also sie machen ihren Dienst am Staat und am Volk und am Industriestandort Deutschland nicht gut genug. Und das ist die Kritik daran.
Also es ist weniger eine Frage von, dass jetzt zum Beispiel so Problemlagen unterschiedlich eingeschätzt werden, als zum Beispiel so eine Verelendung der Bevölkerung und so weiter, sondern dass man eigentlich grob mit den Zielen der Regierung mitgeht oder ja, also ein Großteil der Regierung, also der Regierungs- und Oppositionsparteien, jetzt weniger am ganz linken oder ganz rechten Rand, und so eine Politik der extremen Mitte an sich mitträgt und nur die Maßnahmen kritisiert, die zur Erreichung dieser geteilten Ziele ergriffen worden sind.
Genau. Und das fällt dann eben zum Beispiel beim Thema Wehrpflicht. Also das ist jetzt gerade wichtig für den Industriestandort Deutschland, dass man ein eigenes Abschreckungspotenzial hat gegenüber anderen Staaten. Weil die USA zieht sich ja zurück, bla bla bla, fokussiert sich eher so auf den Indopazifik, auf China und so weiter und trägt da ihre Konkurrenzstreitigkeiten aus. Und deshalb braucht Deutschland und eben der Wirtschaftsstandort Deutschland eine eigene militärische Abschreckung gegenüber anderen Staaten, weil man sich ja sowieso dauernd in Konkurrenz befindet. Die Staaten befinden sich in einer ewigen kapitalistischen Konkurrenz um Absatzmärkte und so weiter. Aus der Perspektive stimmt es natürlich, dass Deutschland mit einem großen Militär die eigenen wirtschaftlichen Vorstellungen auf der Welt deutlich besser durchprügeln kann. Also das stimmt ja erstmal. Das ist eine Perspektive, die sich weite Teile des Journalismus einfach zu eigen gemacht haben. Damit man sich aber immer noch mal so einen liberalen Anstrich geben kann, von wegen, wir lassen ja alle Meinungen zu, werden dann eben dann so Leute wie Ole Nymon oder Simon David Dressler eingeladen, die dann sagen in diesen Sendungen, das finden wir nicht gut oder das ist eben das Verhältnis von Staat und Bürger.
Ja, aber sie müssen in der Minderzahl bleiben.
Genau, sie müssen in...
Weil nur so kann ein Feigenblatt funktionieren.
Genau, also wir sind quasi die randständige Meinung und wir werden eben als Minderheit dargestellt, obwohl wir die absolute Mehrheit in der Bevölkerung vertreten, meinungstechnisch. Und wir werden aber sofort auch wieder eingenordet. Also wir werden eingepackt in ein Sendungskonzept, wie jetzt Anfang der Woche, von 2 Stunden mit 9 anderen Gästen oder 8, die alle eine andere Meinung vertreten, die alle die Meinung vertreten von wegen Wehrpflicht und Aufrüstung ist gut für Deutschland, wir brauchen das, weil bla bla bla.
Genau, und dann wird immer nur gefragt, ja, unter welchen Umständen würdest du kämpfen? Also es wird überhaupt nicht in Frage gestellt, ob das Kämpfen überhaupt, also warum es überhaupt eine Option ist, so, sondern es ist ja bei Ole Nymon, habe ich das auch sehr deutlich gesehen, immer wieder sollte er Szenarien beschreiben, unter denen er bereit wäre, zur Waffe zu greifen, was ich ein bisschen abstrus finde aus einer pazifistischen Haltung heraus. Also wenn man jetzt von, Staaten ausgeht, die Kriege führen jetzt nicht von irgendwelchen Guerillakämpfen gegen eine faschistische Regierung oder so. Und auf der anderen Seite ist dieses Einnorden eben nicht nur das immer wieder Beharren auf die gleichen Prämissen, sondern eben auch ein Überwältigen mit anderen Meinungen, die keine Mehrheitsmeinung sind und dann so ein Abkommentieren mit, ja, das ist mir jetzt zu kompliziert, ja, das habe ich irgendwie jetzt nicht so verstanden und dann auf zum nächsten Thema.
Also ich hatte ein ganz absurdes Erlebnis auch jetzt im Kontext von der ARD-Twitch-Sendung, dass ich mit einer Person aus der Redaktion ein Vorgespräch geführt habe darüber, wie ich vorgestellt werden möchte. Also es gibt dann so einen einleitenden Satz, der quasi gesagt wird, wo so meine Position zusammengefasst wird. Und das war per Telefon, wo ich dann gesagt habe, also meine Position ist folgendermaßen, ich lehne es ab, für meinen Staat zu kämpfen oder ich lehne die Wehrpflicht ab, weil meine Interessen und die Interessen vom Staat nicht die gleichen sind und im Kriegsfall sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Und dann hieß es schon so, also das ist jetzt aber sehr kompliziert. Können wir das nicht vielleicht runterdampfen auf, sie wollen nicht für Deutschland kämpfen und wenn der Krieg kommt, dann würden sie flüchten. Ich denke mir so, ja, das ist irgendwie meine Position, aber das ist nicht das, was ich sagen will. Das ist nicht wirklich meine Position. Und dann.
Aber ich finde es schon, dieser Punkt zu sagen, meine Interessen sind nicht die eines Staates und das ist schon zu kompliziert. Auch bei dieser Talkshow selber, das wird ja auch immer wieder gefragt, aber wir sind doch alle der Staat. Und dann denke ich mir so, was ist das für ein Staatsverständnis? Wir sind nicht alle der Staat. Der Staat ist natürlich von uns allen mitgetragen, sowohl finanziell als auch irgendwie so eine gewisse Form von Übereinstimmung. Jetzt nicht die Massen stehen jetzt nicht auf der Straße und rebellieren gegen die herrschaftlichen Verwaltungen, die diese Gemeinschaft auch formen und führen. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem ein Herrschaftskonstrukt, so wo Leute an der Macht sind, die, gerade wie wir aus der linken Perspektive finden, auch weite Teile der Bevölkerung Schaden tun und in einem Zustand halten, in dem sie nicht sein müssten, weil wir in einem Land leben, was so reich ist, dass es der Bevölkerung in großen Teilen zugutekommen könnte, es aber einfach nicht tut, weil eben diese staatlichen Strukturen mit ihren kapitalistischen Interessen dem entgegenstehen. Und deswegen ist es aus so einer Perspektive überhaupt nicht kompliziert zu sagen, ja meine Güte, also die Interessen eines Staates stehen halt nicht den Interessen einer breiten Masse der Bevölkerung, also sind nicht übereinstimmend. Und das wird aber sofort so abgetan, so nee, das ist mir jetzt, der Nachbar und du, wir sind doch alle der Staat. Also was ist das für ein Verständnis?
Es ist halt auch wirklich krass, weil ich wurde dann mit dem Satz, den ich wollte, auch in die Sendung introduced. Und dann wurde das aber auch schon direkt quasi abgeschwächt und gesagt, also da bin ich jetzt auch mal stocken geblieben. Herr Dressler, können Sie das vielleicht nochmal, also das, da muss man ja erstmal durchsteigen durch diesen Satz. Und sorry, der Satz, ich lehne die Wehrpflicht ab, weil die Interessen von mir und die Interessen von meinem Staat nicht unbedingt die gleichen sind, das ist, den Satz sollte man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch verstehen. Und ich finde auch, man sollte ein Bild von den ZuschauerInnen haben, also dass sie so intelligent sind, dass man diesen Satz noch versteht. Weil wenn man sich dafür interessiert, wenn man sich diese Sendung anschaut, wenn man auf Twitch geht und sich diese Sendung anschaut, dass man diesen Satz versteht, also dass man den Zuschauer nicht für dumm hält. Also das kann auch nicht so schwer sein. Und die Leute sind doch nicht so doof, dass sie diesen Satz nicht verstehen können. Also es stimmt ja einfach nicht.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass man, wenn das immer wieder kommt, sich eine rhetorische Strategie zurechtlegen muss, um Leuten das wirklich zu erklären, als wären sie 5 Jahre alt. Es gibt ja im Internet dieses Ding, so Explanatory Milligram 5, und das einfach wirklich durchzuziehen. Einfach zu sagen, okay, wir gehen das jetzt in ganz einfachen Hauptsätzen durch, bis es wirklich jeder verstanden hat. So, was ist der Staat? Der Staat ist nicht du und ich, der Staat ist besteht aus verschiedenen Ebenen. Guck mal bei den Kommunen, da gibt es doch auch Gemeindebeiräte, und guck mal hier beim Land und Kreisräte und weiß Gott was alles. Das ist nicht du und ich, das sind Leute, die sind gewählt. Die Leute haben Interessen, die Leute sitzen da, da gibt es Lobbyarbeit, Lobby ist nicht du und ich, Lobbyarbeit sind Unternehmen, die kommen dahin, die gehen ins Büro. Also wirklich so richtig ganz einfache Sätze, um klarzumachen, ein Staat ist ein bisschen mehr als 2 Leute, die eine Meinung haben. So, es ist überraschend.
Ein Staat ist nicht dieser Podcast.
Wir heißen aufrechte Demokraten, aber nach dem Staatsverständnis von
Twitch. Wir sind nicht gewählt.
Wir sind nicht gewählt, aber nach dem Staatsverständnis von Twitch sozusagen, wären wir der Staat. Also der Podcast aufrechte Demokraten, das ist der Staat.
Im Prinzip sind wir ja gewählt von eurer Aufmerksamkeit.
Ja.
Ihr habt uns am freien Markt der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie uns in eine Position gewählt, in der wir glauben, dass wir interessante Sachen sagen, interessante Sachen genug sagen, um das in einem Podcast zu verfrachten.
Und in dem Sinne würde ich sagen,
ihr habt mit euren Euroscheinen gewählt.
Ja. Naja, nee, nicht erstmal nur mit der die Aufmerksamkeit kostet ja erstmal nichts.
Stimmt, ihr habt mit euren Daten bezahlt.
Genau, Daten und mit eurer Freizeit.
Ja, danke. Ja,
in diesem Sinne würde ich sagen, können wir als aufrechte Demokraten ja fast mit der Wonne eines Regierungsgefühls hier rausgehen, einer neu gebildeten Koalition.
Wir sind ja in einem Zimmer. Wir können ja wirklich, wir geben uns jetzt mal die Hand.
Wir geben uns die Hand.
So.
Simon.
So, ihr habt es gehört, es wurde eine Koalition gegründet. Wie nennen wir die? Wir haben lila und weiß.
Wir haben lila und weiß, wir haben die Koalition der Willigen, und wir stellen nächste Woche unser Wahlprogramm vor.
Okay, das finden wir sehr gut.
Also, ja, Simon, jetzt ist es ein bisschen komisch, dich zu verabschieden, weil wenn ich so 700 Kilometer von dir entfernt sitze und sage, tschüss Simon, dann ist es, aber ich sitze ja dir gegenüber.
Ja, gut.
Deswegen sage ich tschüss ihr, die
tschüss,
ihr uns gewählt
liebe Leute,
habt.
Liebe Wählerschaft.
Bis zum nächsten Mal.
Liebe Untertanen. Schaltet auch das nächste Mal ein, und das nächste Mal dann mit einem schönen Cover.
Ja.
Toll. Liebe Leute.
Bis dann.
Wir freuen uns. Tschüss.